Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners Vodafone. Heutzutage hat ja jeder einzelne Verträge für Mobilfunk, Internet und TV. Dabei kann man, wenn man richtig kombiniert, richtig profitieren. Deswegen gibt es die Vodafone Gigakombi. All deine Produkte aus einer Hand und zusätzliche Vorteile. Du sparst bis zu 15 Euro im Monat, bekommst unbegrenztes mobiles Datenvolumen und surfst so sicher und so schnell wie nie. Informier dich jetzt in deinem Vodafone-Shop oder auf vodafone.de/gigakombi.
Die Rückkehr der Taliban ist eine ganz reale Gefahr. Tatsache ist, dass sie im Mai in 5 verschiedenen Provinzen eine ganz starke militärische Offensive gestartet haben, in einer Phase, in der sie eigentlich zugesagt haben, die Gewalt zu reduzieren. Das ist völlig gegen die Abmachung, aber nachdem sie wissen, dass die Amerikaner nicht mehr zurückkehren und dass auch ihre Ansprechpartner sind jetzt, sind sie da völlig skrupellos.
Hört man das Wort Taliban, weiß man, es geht um Afghanistan. Und meine Kollegin Susanne Kölbel, deren Stimme Sie gerade vernommen haben, habe ich in Kabul erreicht. In der Hauptstadt des Landes, um das seit Jahrzehnten erbittert gekämpft wird. In meiner Erinnerung stellt sich das so dar. Auf einen Bürgerkrieg Anfang der 1970er Jahre folgte die Invasion durch die Sowjetunion und danach ein 10-jähriger Stellvertreterkrieg mit den USA. Kaum waren die Russen abgezogen, gewannen die islamistischen Taliban an Einfluss und begannen ab Mitte der 90er Jahre das islamistische Emirat Afghanistan aufzubauen. Ein Staat, der lediglich von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und von Pakistan anerkannt wurde. Der aktuelle Konflikt begann nach dem 11. September 2001 mit dem Einmarsch der von den USA geführten ISAF-Truppen und er soll noch in diesem Jahr mit dem Abzug aller westlichen Streitkräfte enden. So hat es Donald Trump mit den Taliban vereinbart und so hat es sein Nachfolger Joe Biden bestätigt. Und dann? Kann Afghanistan den Frieden auch allein gegen eine erneute Offensive der Taliban verteidigen? Oder wiederholt sich hier die Geschichte und Afghanistan wird erst wieder zum Emirat des Grauens und hernach erneut zum Schlachtfeld, auf dem fremde Staaten ihre Machtkämpfe austragen? Man könnte meinen, dass sich die afghanische Regierung und ihr seit 2014 amtierender Präsident Ashraf Ghani von den USA im Stich gelassen fühlen. Verraten gar, weil der Abzug nicht mit ihnen ausgehandelt wurde. Zugeben möchte Ghani das allerdings nicht.
You don't feel betrayed?
No, none whatsoever. It was an expected decision. I mean, for 2 years. And 2 years ago, I wrote to President Trump asking him to leave. So we're prepared. I mean, and the decision was 50-50%. Either it was going to be time-bound or condition-based. In a situation like that, where's the surprise? Where's the betrayal?
Susanne Kölbel kennt Ashraf Ghani seit Jahren. Genauso wie dessen Vorgänger Hamid Karzai, der sich kurz vor unserem Talk bei Susanne meldete und um ein Gespräch mit dem Spiegel bat. In dieser Episode von 8 Milliarden werden wir beide Herren zu Wort kommen lassen. In Kabul muss man für solche Gespräche allerdings einige Umstände auf sich nehmen, denn beide Herren haben schon viele Attentatsversuche überlebt und müssen täglich mit neuen Tötungsversuchen rechnen.
Sowohl Hamid Karzai, der frühere Präsident, als auch Präsident Ghani, der ganz besonders, die kann man nur physisch erreichen, wenn man ganz viele Sicherheitsschleusen durchdringt. Bei Hamid Karzai sind das nicht mehr ganz so viele. Der lebt mit seiner Familie auf diesem Präsidentenpalastgelände und man muss durch 2 oder 3 Sicherheitsschleusen, bis man wirklich zu Präsident Ghani vordringt. Das ist ein sehr komplizierter Pfad durch mehrere Straßen, die völlig abgeriegelt sind mit haushohen Betonmauern, wo man nur durchkommt, wenn man angemeldet ist, wenn man, weiß nicht, wie viele 10 Sicherheitsschleusen passiert. Allein physisch an die ranzukommen, ist relativ schwierig, aber natürlich ist ihr Leben immer in Gefahr, selbstverständlich.
I'm elected by the will of the people. I've not come through a coup. I've never had an American bodyguard. I've never had an American tank protect. The only way for me to leave is to go to my grave.
Wie würdest du denn seine bisherige Amtszeit oder seine Regierungszeit, muss man ja sagen, bewerten? Hat er da etwas erreicht?
Was er ursprünglich wollte, nämlich die wirtschaftliche Basis dieses Landes zu verbessern, das ist ihm eigentlich alles nicht so sehr gelungen. Also der Palast ist in einem Zustand, wie ich ihn, seit ich diesen Palast kenne, und das ist jetzt, wie gesagt, 19 Jahre, nie gesehen habe. Also er ist in ausgezeichnet restaurierten Zustand. Dafür hat er einen Sinn, also für die Wiederherstellung von Tradition, für die Wiederherstellung von alter Pracht und Schönheit und der Repräsentanz. Der hat die Beziehung mit den Amerikanern ursprünglich gut aufrechterhalten. Das ist ihm aber eigentlich auch entglitten. Und er fühlt sich sicherlich von den Amerikanern allein und im Stich gelassen und vor allem so lange in Unsicherheit gehalten. Er ist im Moment bemüht, die Eliten zusammenzubringen, was ihm aber auch nicht ganz einfach gelingt. Warum nicht? Weil er ist Paschtune, er gehört zu der Ethnie der Paschtune, die für sich behaupten, die Mehrheit zu sein, was aber unbewiesen ist. Und umgekehrt hat er durchaus dafür gesorgt, dass entlang dieser ethnischen Linien, das darf man überhaupt nicht geringschätzen, ist eine große Gefahr in einem solchen Land, diese Unterschiede und Gräben, und die eben auch mit Bevorzugung einhergehen, eher größer geworden sind. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Und man muss ihn leider dafür verantwortlich machen, dass das stärker geworden ist. Das kann im Falle eines Krieges zu ganz bösen Auswirkungen führen.
Zum Beispiel?
Das führt dazu, dass Paschtunen zum Beispiel sich eben als dominante Kraft sehen. Die Tadschiken und die Usbeken und die und auch noch kleinere Gruppen eben sich nicht einheitlich mit den Paschtunen zusammentun wollen oder können aus Gründen des Misstrauens. Insbesondere die Hazara sehen sich sehr gefährdet. Das sind Schiiten, die hier zur Bildungselite gehören, die auch ihre Frauen in die Bildungsinstitute schicken, die hier Top-Positionen besetzen, zum Beispiel auch im Geheimdienst und in der Armee und erstaunliche Positionen in der Wirtschaft und in der Politik besetzen, weil die Familien ihnen erlauben, sich eben auch außen zu bewegen. Und die können sich häufig nicht sicher fühlen, weil sie das Gefühl haben, vielleicht tun sich die Paschtunen irgendwann mal doch wieder mit den Taliban zusammen. Die Taliban sind ursprünglich dominant paschtunisch. Das heißt also, wem es nicht gelingt, eine gemeinschaftliche, wirkliche, ein Gefühl von Identität, von gemeinschaftlicher Identität herzustellen und dieses Volk spaltet, der bringt es viel mehr in die Gefahr, dass es einen ganz schlimmen Bürgerkrieg geben wird.
If the society is rallying, it's the greatest period of witnessing of unity in this country. The women of Afghanistan no longer need foreign consultants to write their speeches. They self-represent. 30% of the administration is now women. 58% of the administration now is composed of youth below the age of 40. The armed forces have become young. The youth and the women have really stepped forward.
Dafür hat sich aber Präsident Ghani im Interview relativ zuversichtlich geäußert. Oder zumindest habe ich mir eingebildet, dass das mitschwingt. Vielleicht ist es aber auch, das kannst du mir ja bestimmt sagen, so ein bisschen Zweckoptimismus gewesen, wenn er interviewt wird.
Ashraf Ghani ist der Präsident dieses Landes. Er muss Optimismus verbreiten. Er soll das auch tun. Und was jetzt wirklich notwendig ist, um eine ganz große Krise zu vermeiden, ist diese Eliten und auch die unterschiedlichen Ethnien miteinander zumindest mal unter dem Schirm einer gemeinsamen Idee, nämlich sich zusammenzuschließen und gemeinsam gegen diese militärische Offensive der Taliban loszuschlagen. Dass man sagt, nur gemeinsam können wir denen darstellen, dass sie nicht in der Lage sind, diese Regierung zu stürzen, egal in welcher Provinz. Ja, nicht nur in Kabul, sondern wenn, dann ging es ja nicht darum, dass sie zuerst auf Kabul marschieren, sondern die würden ja zunächst mal versuchen, sich eine eher schwächere Provinz auszusuchen und dann eine Provinzhauptstadt nach der anderen vielleicht zu Fall zu bringen und dann einen Effekt der Demoralisierung zu erreichen. Und da ist es eine absolut richtige Strategie und da sind sich Freund und Feind in den Eliten einig, auch wenn sie Mühe haben, sich zusammenzuraufen. Aber da gibt es eine irrsinnige, geschäftige Diplomatie. Man trifft sich also zu morgens, mittags, abends, nachts. Also permanent sind die Leute hier irgendwie unterwegs, sich zu treffen, um diese Allianzen zu schmieden. Und das ist eine sehr positive Entwicklung. Nun kann man sagen, wenn der große Feind Taliban nicht mehr da ist, dann gehen sie sich wieder gegenseitig an die Gurgel. Aber erstmal der weiße Elefant Taliban ist im Raum und gegen den wollen sie sich alle gemeinsam verbünden.
The key is the narrative of gloom and doom has to stop. The more the international media talks about gloom and doom, the more it encourages people. People need to act responsibly. It's not in your interest. You may not like me or my country. But free advice regarding doom is neither in your interest nor ours.
Wenn er vom düsteren Narrativ spricht, meint Ashraf Ghani die Medienberichte, die von einer neuerlichen Flüchtlingswelle ausgehen, sofern die Taliban wieder an Einfluss in Afghanistan gewinnen werden. Das ist eine Frage, die natürlich auch in Deutschland diskutiert wird. Aber bei allem Verständnis für den Wunsch nach einer positiven Haltung, Susanne, sehe ich das allerdings als sehr reale Gefahr an. Vor allem, weil ihre Vereinbarung mit den USA doch die mächtige Position der Taliban unterstreicht.
Die Rückkehr der Taliban ist eine ganz reale Gefahr. Die Taliban sind eine Kampfgruppe, die von Pakistan, darauf komme ich gleich, seit mindestens 15, 16 Jahren reorganisiert und unterstützt wird. Das ist eine militärisch straff-hierarchisch organisierte Kraft, militärische Kraft. Und sie haben mit dem Friedensschluss, den die Trump-Regierung noch gemacht hat, in Doha einen absoluten Sieg vorangetragen, der sie auch moralisch aufgerüstet hat und der ihnen jetzt, nachdem sie zwar zugesagt haben, na selbstverständlich werden wir auch mit den Kabulis, da mit dieser verrotteten Regierung werden wir schon fertig werden, mit denen unterhalten wir uns und dann werden wir gemeinsam irgendwie die Macht teilen. Das haben sie mal so zugesagt. Das ist der Rahmen, den wir momentan sehen. Tatsache ist, dass sie im Mai in 5 verschiedenen Provinzen eine ganz starke militärische Offensive gestartet haben, in einer Phase, in der sie eigentlich zugesagt haben, die Gewalt zu reduzieren. Das ist aber nicht passiert, sondern im Gegenteil, sie marschieren nachts in die Dörfer ein, in die Städte ein und versuchen eben diese Städte und Dörfer zu stürzen. Und tatsächlich gewinnen sie an Einfluss, gar keine Frage. Das ist völlig gegen die Abmachung, aber nachdem sie wissen, dass die Amerikaner nicht mehr zurückkehren und dass auch ihre Ansprechpartner sind jetzt, sind sie da völlig skrupellos.
Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wird aber in Doha weiter verhandelt, Susanne, und auch mit den Taliban.
In Doha sitzen sie, da verhandeln sie zum Schein, ja, da stellen sie Maximalforderungen auf und anstatt das, was man normalerweise bei Verhandlungen macht, fängt man erstmal an bei Dingen, wo man sich leicht einigen könnte, stellen sie erstmal die Maximalforderung auf, wir reden überhaupt nicht mehr weiter, bevor ihr nicht nochmal 7000 unserer Gefangenen freilasst. Das können die natürlich nicht machen und würden sie auch nicht machen, weil sie damit schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt also, diese Gespräche, diese Friedensprozessgespräche, die stocken. Sie versuchen mit militärischer Kraft darzustellen, ihr seid eigentlich am Ende und moralisieren jetzt diese Regierung. Insofern ist es eine ganz reale Gefahr.
The Taliban are planting bombs across. Yet your diplomats across the world pampered them. The behavior is inhuman. It's criminal. It's violation of every single right that we believe in. Yes, we want peace, but you need to shape their thing. If they are going to be given concession after concession, devalue them diplomatically. Do not give them the recognition of a shadow government. Send clear messages that this type of behavior is not acceptable.
Ich fand es bemerkenswert, dass Präsident Ashraf Ghani im Interview gesagt hat, dass westliche Regierungen die Taliban nicht verhätscheln sollten. Das wollte gar nicht so genau in meinen Kopf, aber du kannst es mir wahrscheinlich genauer erklären, Susanne.
Die Regierung in Kabul fühlt sich vom Westen verraten und das kann sie gar nicht anders sehen, weil an ihnen vorbei Verhandlungen mit den Taliban geführt werden, an einer Regierung vorbei, die der Westen erfunden, etabliert, finanziert und organisiert hat. Und jetzt, wo offensichtlich alle zu dem Schluss gekommen sind, dieses Modell können wir nicht ewig aufrechterhalten mit unseren militärischen Kräften und gegen den Widerstand verteidigen, haben sie die Bedingungen der Taliban akzeptiert, die Regierung, die sie für nicht legitim halten, außen vor zu lassen. Das war deren Grundbedingung. Darauf hat sich Donald Trump, der frühere Präsident der Amerikaner, eingelassen. Und am Ende wir jetzt auch. Es wird hier zum Beispiel erzählt, wie peinlich das war, dass in Doha, wo ja ein Büro der Taliban ist und Gespräche geführt werden können auf quasi neutralem Grund, wie die Botschafter der westlichen Länder Schlange gestanden hätten vor den Türen in den Hotels der Taliban, um diese aufregenden, exotischen Figuren kennenzulernen, sich mit ihnen ins Benehmen zu setzen und irgendwelche Einigungen zu finden. Und das wird hier als erschütternd wahrgenommen, dass man am Ende vor der Gewalt und vor diesen Extremisten einen Kniefall macht und ihre Bedingungen akzeptiert, nur um sich davon zu machen und diese Regierung, das ist der Preis dafür, als illegitim bedeutungslos zu machen. Das ist der Zorn, den man hier unterschwellig in Kabul empfindet.
Das klingt allerdings auch schaurig, wenn du das so erzählst, finde ich.
Ja, es ist auch erschütternd. Und zwar, sag mal so, viele Leute, mit denen ich arbeite, das sind ja auch Menschen, mit denen ich jetzt vielleicht persönlich auch nahe stehe, die sich jetzt vielleicht nicht so bereichert haben, die empfinden das natürlich als frustrierend und Verrat. Die setzen ihr Leben aufs Spiel. Leute, die für unsere NGOs gearbeitet haben, die setzen am Ende ihr Leben aufs Spiel, wenn sie Werte wie Frauenrechte, wie Kinderrechte, wie Demokratie vertreten, öffentlich sich prominent damit machen. In ihrem Dorf, in Kunduz zum Beispiel, habe ich eine Frau, die jetzt unter Todesgefahr die Stadt verlassen musste und hier in Kabul in einem Frauenshelter, also so einem Schutzhaus ist mit ihrer Familie, weil die Taliban schon ihren Schwager umgebracht haben und ihr hinterherstellen und sagen, wenn du nicht auf unsere Seite kommst und dich entschuldigst und jetzt künftig Gelder bezahlst für unsere Organisation, dann bringen wir dich und deinen Mann auch um. Und das ist ganz real. Jetzt haben ganz viele Menschen, Ortskräfte, die lange für uns gearbeitet haben, das Gefühl, wir lassen sie einfach alleine. Und das trifft natürlich für viele Menschen anderer Nationen auch zu. Es gibt andere, Olaf, die sind hier groß geworden, die haben immer in jedem System, egal ob unter Kommunisten, unter den westlichen Kräften, haben die immer ihren Weg gefunden. Die haben sich gesagt, das ist die Gelegenheit für mich, für meine Familie, für meinen Clan, für mein Dorf, für meinen Distrikt, das meiste herauszuholen. Hier geht's um wahnsinnig viel Geld. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß diese Budgets sind, der Verträge, die hier für Infrastrukturprojekte, für den Aufbau der Polizei, der Sicherheitskräfte. Es ist unvorstellbar, welche Gelder hier die Besitzer gewechselt haben, um dann eben Aufträge zu implementieren. Dann wird ein ganz kleiner Teil häufig, kommt dann wirklich in dem Projekt an und auf dem Wege dorthin stecken sich ganz viele Leute das in die eigene Tasche und geben eben nur einen Teil weiter. Das ist das Konzept der letzten 20 Jahren, warum hier so viele Leute die Eliten nicht akzeptieren und Eliten wirklich häufig verhasst sind.
Was würden die Leute denn jetzt als ideale Lösung jetzt ansehen? Vielleicht genauer gefragt, wie kann der Westen Afghanistan weiter helfen, weiter unterstützen, damit es eben nicht zerfällt, damit eben nicht die Taliban zurückkommen? Und gibt es überhaupt den Wunsch danach in der afghanischen Bevölkerung, dass eine weitere Hilfe von außen andauert?
Was wünschen sich die Menschen? Also in einer idealen Welt würde man sagen, ihr setzt euch jetzt schön alle in eine Turnhalle und unterhaltet euch, wie ihr das machen wollt. Und dann finden wir je nach geografischen und traditionellen Bedürfnissen die richtige Lösung. Und das wird einfach nicht der Fall sein, weil das ist ein Land, in dem mit Gewalt und Dominanz werden hier bestimmte Systeme aufrechterhalten. Und das ist ja auch nicht anders gewesen, als die Amerikaner mit den ganzen europäischen Unterstützern und aus der ganzen Welt die Unterstützer das hier gehalten haben. Also es geht immer um Dominanz. So, es gab einen erstaunlichen Besuch jetzt in diesen Tagen, in denen ich hier war, vom pakistanischen Armeechef. Bajwa, General Bajwa. Man fragt sich, warum kommt der pakistanische Armeechef, begleitet vom britischen Generalstabschef, nach Kabul, um zu verhandeln, welche Bedingungen die Afghanen akzeptieren würden, wenn die Taliban zurückkehren.
Warum ist das so bemerkenswert, Susanne?
Aus dieser Begegnung alleine zeigen sich verschiedene Dinge. Die Pakistaner, die immer geleugnet haben, mit den Taliban irgendwie zu tun zu haben. Die sagten, die wohnen halt hier zufällig mit ihren Familien eh mal als Flüchtlinge. Und wir müssen sie ertragen. Das ist einfach glatt gelogen. Und ehrlich gesagt haben wir ganz lange gebraucht, also ich würde sagen 5, 6, 7 Jahre am Anfang dieser Mission gebraucht, um wirklich zu verstehen, dass das einfach nicht stimmt. Dass vom Taxifahrer bis zum Professor, bis zum Präsidenten in diesem Land alle die Welt zum Narren gehalten hat, über diesen Faktor, den sie da selbst organisieren. Spätestens 4 Jahre nach dem Beginn dieser Mission, in Afghanistan hat der pakistanische Geheimdienst angefangen, den Widerstand der Taliban erneut aufzubauen. Sie ausgerüstet, sie strategisch beraten, sie unterstützt, teilweise auch gezwungen. Ich habe auch Taliban in Pakistan getroffen, die wollten überhaupt nicht mehr kämpfen und die wurden genötigt. Auch ich habe auch Leute in Kandahar getroffen, im Süden, die gesagt haben, wir wollten nicht mehr zurück in den Kampf. Aber wir wurden genötigt, weil wir ja da leben und auch abhängig sind von den Pakistanern. Das heißt also, die Pakistaner haben über all die Jahre die Taliban organisiert, strategisch aufgebaut, ausgerüstet und mit ihrem Geheimdienst diese Mission geführt und geleitet. Das wurde immer geleugnet, die Afghanen haben das immer behauptet und wir wussten immer nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen und warum die Amerikaner hier nicht eingreifen.
Let's take that count. It's an organized system of support, it's not sanctuary. It's logistics, it's finance, it's recruitment. It's tolerance. What are the names of various Taliban groups? Quetta Shura, Miramshah Shura, Peshawar Shura, etc. You know, this is an entire system. We need to deal with that system and not just the question, are any Taliban leaders meeting in secret? When they need consultation from Doha, where do they go? But to Pakistan. You know, it's a clear relationship. The issue is not everybody understands.
Interessanterweise, in diesem Gespräch, das wir beim Spiegel geführt haben, hat der Präsident das erste Mal ganz klar diesen Zustand benannt. Und das erste Mal durch die Präsenz und das Auftreten von dem General, dem Armeechef Pakistans in Kabul, wurde dieses auch offiziell bestätigt. Die Pakistaner leugnen das inzwischen gar nicht mehr, weil es eben so eine ganz prekäre Situation in der Geschichte dieses Konflikts ist. Wir sind jetzt also eigentlich da, wo wir vor 20 Jahren hätten sein sollen. Es geht um den Konflikt Pakistans mit Afghanistan, der eigentlich mit ihrer Rivalität mit Indien zu tun hat. Und da ist der Ansatz, da ist der diplomatische Ansatz und hier ist auch, wenn es jemals Frieden gibt, überhaupt der Schlüssel für die Lösung.
Das klingt nach einer Aufgabe, die ein Mann alleine eigentlich kaum schaffen kann. Wie würdest du denn die Erfolgschancen dafür einschätzen, dass das gelingen kann, was du gerade dargelegt hast, dieser Plan?
Es gibt im Moment diese Initiative des britischen Generals Nick Carter, der Generalstabschef ist der britischen Armee, der das Vertrauen beider Seiten genießt. Das ist sicherlich ein Glücksfall in der Geschichte und hilft ungemein. Und es gibt im Moment hier, während wir sprechen, gibt es Hinweise, dass es eine hochrangige Delegation geben wird. Vielleicht mit Präsident Ghani, vielleicht mit Hamid Karzai, vielleicht mit Abdullah, der auch Teil dieser Regierung ist. Und die vielleicht tatsächlich in Pakistan nicht nur die Armeeführung und den Geheimdienstchef, vielleicht sogar die Taliban dort treffen. Auf diese Begegnungen wird im Moment unglaublich viel Hoffnung gesetzt. Zu viel Hoffnung, meiner Meinung nach. Aber das ist wirklich der Strohhalm, der im Moment, an den man sich momentan klammert. Das ist aber auch eine neue Ebene der Unterhaltung. Das an sich ist eigentlich schon ein Gewinn. Es geht darum, dass man über die Dinge redet, um die es tatsächlich geht. Und das ist die Rivalität zwischen Pakistan und Indien. Und diese Rivalität wird ausgetragen in Kaschmir, dieser umstrittenen Region zwischen den beiden Ländern, aber eben auch auf dem Schlachtfeld Afghanistan.
Exactly. And also the story about India and Pakistan, nobody has a clue about.
Oh, that's important.
We should talk about it.
That too, yes, that too, India, Pakistan, that too, very true.
India never occurs in any conversation.
Unfortunately, nowadays, not at all, unfortunately. We should bring it back. Just like Pakistan has the sovereign right to engage in foreign relations with countries, Afghanistan has the same too. But Afghanistan would not want its relations with India to be at the cost of relations with Pakistan. Or Pakistan and our relations with Pakistan to be at the cost of relations with India. It is the question of sovereignty for both countries that we must respect.
Diese souveräne Stimme gehört Hamid Karzai, der bis zum Jahr 2014 als afghanischer Präsident amtierte. Und dieser Ausschnitt stammt natürlich aus dem Interview, das Susanne im Anschluss an unseren Talk geführt hat. Um zu verstehen, warum es in Afghanistan eigentlich um den Zwist zwischen Indien und Pakistan geht, habe ich sie gebeten, mir den historischen Hintergrund einmal zu erklären.
Durch die Teilung Britisch-Indiens nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Pakistan immer bedroht gefühlt durch Indien, und die haben auch schon drei Kriege miteinander gekämpft. Dann haben sie Bangladesch verloren, früher Ostpakistan. Dieses Gefühl zu verschwinden, sich gegen Indien nicht behaupten zu können, führt zu einer permanenten Spannung. Sie haben den Eindruck, sie können in einem Fall des Angriffs, können sie sich nicht verteidigen, können sie den Krieg nicht gewinnen gegen Indien. Was machen sie? Sie gucken sich die Landkarte an und sehen, dass Afghanistan, das westlich von ihnen ist, ein Hinterland sein könnte, das sie zur Verteidigung nutzen könnten. Deshalb sind sie der Meinung, dass sie Afghanistan dominieren müssen, um sich gegen Indien wehren zu können. Und deswegen möchten sie die Dominanz über die Entscheidungen in Kabul haben. Kabul und Afghanistan ist mit Indien eng befreundet. Das empfindet Pakistan als permanente Provokation. Pakistan möchte in einem strategischen Abkommen erreichen, dass sie vollkommene Kontrolle über die strategische und außenpolitische Richtung des Landes haben. Das werden sie natürlich nicht erreichen können, weil damit müsste Afghanistan seine Souveränität aufgeben. Das wollen sie nicht. So, im Grunde für eine Abendunterhaltung unlösbare Lage. Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal die Möglichkeit einer Annäherung. Und oft gibt es Momente in der Geschichte, in der zumindest mal Fortschritt möglich ist. Das Gute ist, es wird jetzt über das Richtige gesprochen, es wird über die wirklichen Probleme gesprochen. Das ist ein Fortschritt.
Kannst du ermessen, wie der Wille des Volkes ist? Sind die meisten Afghaninnen und Afghanen dafür, dass es so weitergeht? Oder gibt es vielleicht auch eine große Bevölkerungsgruppe, die sich die Taliban zurückwünscht?
Die Angst vor einer Rückkehr der Taliban ist in den Städten groß. Also weder kann man sich vorstellen, mit Menschen, die jetzt 20 Jahre im Krieg waren und die diese Entwicklung gar nicht mitgemacht haben, zusammenzuleben. Und man will auch überhaupt nicht zurück zu den Standards, die damals herrschten. So, das ist aber die Stadtbevölkerung. Beide Parteien, sowohl die Taliban als auch die Regierung, behaupten ja, sie repräsentierten die Mehrheit. Es gibt aber überhaupt keinen Beleg dafür, dass irgendjemand wirklich wüsste, wie wollen denn die Afghanen jetzt leben. Ich würde mal denken, dadurch, dass es eine sehr junge Bevölkerung ist, die meisten sind 20 Jahre, 25 Jahre, ich glaube 65% sind unter 25, haben nie die Taliban erlebt, kennen dieses Land überhaupt nicht unter dieser Prägung, und die wollen ganz sicherlich nicht zurückkehren zu etwas, was ihnen viel weniger Möglichkeiten und Freiheiten gibt, und die kennen auch diese Art des extremen religiösen Staates gar nicht. Aber wir wissen gar nicht, wie viele Leute jetzt die Taliban wirklich zurückhaben wollen. Die Taliban haben durchaus Rückhalt. Sie haben dort Rückhalt, wo die Menschen sehr konservativ auf dem Land leben und dieses Verhältnis auch zum Staat nicht gefunden haben, weil sie überhaupt keine Vorteile haben. Im Gegenteil, weil sie vielleicht sogar viele Nachteile hatten. Die sehen die Elite hier in Kabul, die sehen diese riesigen Häuser, diese dicken, gepanzerten Autos, diese Leute, die vorher nichts hatten und jetzt Minister sind, aber man fragt sich, warum hat er drei Häuser in London und fünf in Dubai und ich habe nichts?
Wäre es eine Möglichkeit, dass sich Karzai mit Ghani verbündet, um eben beides unter einen Hut zu kriegen? Den Rückhalt in der Bevölkerung und die Kontakte nach außen?
Momentan geschieht genau das. Die Eliten, zu denen Ghani, der Präsident, zählt, und Karzai, der zu allen gute Beziehungen unterhält, der wie so eine Art Übervater dieser Eliten ist und auch der verschiedenen Gruppen hier ist, die schließen sich im Moment zusammen. Ob die sich mögen oder nicht, spielt momentan nicht so eine große Rolle. Momentan sieht man das größere Ziel, diesen Staatszerfall oder diese Gefahr, durch die Taliban zu Fall gebracht zu werden und auch filetiert zu werden. Nämlich, dass die Taliban versuchen, immer auch irgendwie jemand auf ihre Seite zu ziehen. Und das wollen sie genau verhindern. Präsident Ghani und der alte Präsident Hamid Karzai versuchen im Moment, die Reihen zu schließen. und werden versuchen, ihre Kräfte, nämlich ihre Verbindungen, zu nutzen, um vielleicht auch, falls es bestenfalls dazu kommen sollte, dass diese Gesellschaft sich unterhalten wird in Form einer Dschirga, oder Dschirga ist sicherlich die traditionelle Art, so etwas zu besprechen, dann wird Hamid Karzai sicherlich eine sehr große Rolle dabei spielen, weil er derjenige ist, der diese Verbindungen über all die Jahre zu allen gehalten hat. Das ist die ideale, die momentan, mein Gott, sofern es hier überhaupt ideale Lösungen gibt, das wäre das allerbeste Forum, ja. Ich meine, die Taliban müssten sprechen, was sie sich vorstellen, und die Regierung müsste sprechen, was sie sich vorstellen, und die verschiedenen Gruppen müssten darstellen, was sie sich vorstellen. Aber bis jetzt hat niemand diesem Volk erlaubt, wirklich dann den Pfad einzuschlagen, den sie für sich wählen wollen, weil doch immer der dominante Überfaktor durch eine eben alles beherrschende Kraft, in dem Fall eben bisher die Amerikaner, dafür gesorgt haben, dass es in die eine oder andere Richtung ging, die ihnen eben günstig erschien. Das afghanische Volk war nie frei zu wählen, wie es wirklich leben möchte. Ob es das könnte unter einer solchen Führungsfigur wie Hamid Karzai, das kann ich jetzt nicht sagen, aber er ist derjenige, der im Moment als einziger betrachtet wird, der diese Gesellschaft einigermaßen zusammenhalten kann.
Hamid Karzai ist auch derjenige, der in den Interviews mit Susanne den neuen afghanischen Anspruch auf Selbstverwaltung am poetischsten formuliert hat.
There is a saying in Afghanistan that Afghans by force will not even go to heaven.
Yeah, I believe so.
Even if a good suggestion comes from abroad and in which we feel that we are forced, we will not accept it.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank gilt meiner Kollegin Susanne Kölbe für das Gespräch aus einer der momentan gefährlichsten Städte der Welt. Und auch Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben. Philipp Fackler hat mich gewohnt tatkräftig bei dieser Folge unterstützt. Und auch Anna Fleck hat entscheidend geholfen, indem sie mir die Mitschnitte der Interviews mit Ashraf Ghani und Hamid Karzai zugänglich gemacht hat. Alle Spiegel-Audio-Formate hören Sie immer auf spiegel.de, und Sie finden sie auch in Ihrer bevorzugten Podcast-App, wie zum Beispiel Spotify, Apple oder Google Podcasts. Wir hören uns kommende Woche wieder. Bleiben Sie bis dahin tapfer und gesund. Ich verbleibe, Ihr Olaf Häuser.